Willkommen im Hörndli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam.
Hörndli 49,4. Aha, weil du ein guter alter Marathonläufer bist.
Nein, weil wir jetzt, ich meine, da können wir jetzt auch transparent sein, die ersten drei Anläufe einfach hart vergiegen haben.
Ja, es ist, wir machen es anders, wie St. Gallen ist. Übrigens, das mit Marathon macht ja total null Sinn. Null. Ja, okay. Ja, drei Anläufe vergiegen, irgendwie verhaspelt. St. Gallen ist die ersten drei Minuten gefühlt gut gespielt und hat sich dann verhaspelt. Wir machen es einfach hinten raus. Machen wir da heute, zeigen wir dann den Jungs auf dem Platz, wie man da einfach podcastmäßig ein bisschen besser machen kann.
Das finde ich eine absolut hervorragende Idee.
Hallo Sam.
Hoi Niki.
Hoi. Wie geht's?
Hey, leicht durchgekämpft nach gestern. Strenger Sonntag, kalt und auch einfach wieder mal ein bisschen hässig. Und der mühsamste Teil vom gestrigen Sonntag habe ich vor allem den Abend vor dem Fernsehen gefunden, wo ich auf dem Sofa gehockt bin. Eigentlich das Gefühl, ich habe den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen und das Wochenende ausklingen lassen. Hatte dann aber gleich also unfassbar hohe Bildschirmzeit wieder mal gehabt, weil ich einfach so in Rage war, dass ich zwischen den WhatsApp-Gruppen-Chats durchgeslalömmelt bin wie der Leuk Meyer. Schnell und hässig.
Ja, der ist Leuk Meyer, ist gestern Zweiter geworden, wie der FC St. Gallen. Also im Spiel gegen den Servet sind sie auch Zweiter geworden.
Zwei auf dem Rücken gehabt, vielleicht auch. Wie geht's dir?
Gut, soweit. Auch genervt gewesen
das gestern. Das klingt mässig überzeugend. Es ist,
ja, mir, nein, also persönlich geht es mir gut. Bin zweg. Passt alles soweit. Aber der hure Fußball hat mich gestern schon wieder angefangen anschiessen. Echt, auf gut Deutsch gesagt. Also ich habe mich gefreut, Spiel, dies, das. Alles, was also ab der gefühlt 30. Minute gekommen ist, hat mich wahnsinnig genervt. Und es ist wirklich, also wie Aktien, die kurz vor dem Konkurs ist, sie mit jeder Minute in der zweiten Halbzeit ist sie mehr im Boden rein gesunken. Aber ja, danke der Nachfrage, sonst geht es mir gut. Jetzt, ich will da noch nicht zu viel über Servet reden, weil ich will da ganz mal ein auflockern. Also. Wir schlängeln die so gerne so ein durch, um die schwierigen Themen rundherum. Ich habe am Samstag schon Fußball geschaut und dann ist dort, glaube Lugano hat gespielt, der Heike Gwinti. Und plus minus 70. Minute wird der Behrens ausgewechselt für einen gewissen Mr. Kuzias.
Eine hervorragende Kombination.
Oder wie der Behrens ja sagen, für den Mr. du kleine Missgeburt. Jetzt, was mir auffallen ist, dort ist auch noch thematisiert worden, ist der Behrens läuft ca. 6 Meter neben der Mittellinie vom Platz. Kuzias und Behrens schauen sich nicht einmal in die Augen. Du merkst, die haben immer noch totale Beef miteinander. Und ich bin soweit, mein Take ist, Kuzias hat vermutlich am Behrens seine Partnerin, Frau oder Freundin ausgespannt. Das muss so sein.
Ich bin ja gespannt, wie du auf so wilde Theorien kommst.
Ja, also keine Ahnung. Eine FIFA-Niederlage war es nicht. Da muss etwas Persönliches sein. Da muss etwas Persönliches dahinter sein. So wirklich, die hassen sich.
Ich glaube auch, die hassen sich.
Die haben sich wirklich. Da ist nicht einfach so ein bisschen sportliche andere. Da muss doch etwas Persönliches dahinter sein.
Da geht auch weit über einen gesunden Konkurrenzkampf hinaus.
Weit drüber. Und es kann ja nur Partnerin oder Freundin sein, weil homosexuell ist der Behrens nicht, das wissen wir.
Da hat er sich schon sehr stark für da oder gegen da positioniert, genau. Also Grüße nach Wolfsburg.
Kann sie eigentlich nur eine Frau sein.
Ja.
Ja. Dort haben wir lachen. Dort ist Samstagabend für meine Welt eigentlich noch gut gewesen.
So es ist auch so viel einfacher, um sich über die anderen Vereine lustig machen, wenn es denen nicht läuft.
Wie über uns selber.
Also die Schadenfreude, die ich dann einmal empfinde, die ist schon meistens sehr süß.
Sam, ja, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen über da.
Der Elefant im Raum.
Ja, der quackelt da rum und hat schon wirklich jedes Hure Porzellangeschirr in dem Hure Hörnli hat da oben abgeschmissen. Wir müssen den Elefant aus dem Raum schaffen und da ist das Spiel von gestern. Das Heimspiel gegen Servet Genf. Angefangen hat das Spiel wunderbar.
Nein, hat es nicht.
Hat es nicht?
Ich komme 3/4 Stunde vor Abpfiff, komme ich in das Stadion rein. sind Vierte gewesen, haben noch ein bisschen geschnarrt miteinander, schauen so ein bisschen da weiter rund, wie die Spieler sich da am Einwärmen sind. Irgendwie ist eine komische Playlist gelaufen. Die Boxen, glaube bedeutend leiseliger als sonst. Gefühlt drei Viertel von den Matchbesucherinnen und Matchbesuchern, die normalerweise um diese Uhrzeit schon im Stadion sind, sind in der Skiferie gewesen. Alles war so ein bisschen fröstelig gewesen, und irgendwie haben wir uns dort schon gesagt, die Stimmung ist nicht einmal so positiv, gut zu dem Zeitpunkt.
Das mit der Playlist, das stimmt sogar. Nein, ich habe sogar beobachtet. Kein Witz. Beobachtet ist schon schwierig bei Musik. Aber ich habe gelesen. Und dann ist irgendwann während dem Einwärmen läuft irgendwie von Casper, Michael X, diese Welt ist perfekt. So, und irgendwie so, wenn es da wirklich nicht gut geht, so durch den einen oder Gedanken über das Leben machst.
Das ist was ich gestern Sonntag auf dem Sofa gelesen habe.
Ja, genau.
Am Abend. So da.
Dort hätte es gepasst. Das ist vor dem Spiel schon gelaufen. So während dem Einwärmen denke ich mir so, what the fuck? Also, lasst doch etwas laufen, das so ein bisschen pusht. Und dann haben sie dann den Casper also schon super abgeklemmt und ist dann, ist dann irgendwie, keine Ahnung, der nächste Song auf der Open Air Playlist 2017. Aber ja, gibt doch recht, ist irgendwie so ein bisschen, ja, es war fröstelig, es war wirklich bitterkalt gewesen. Man hat ja im Januar oft schon das Gefühl so, ah, super, die kalten Matches sind rum. So vom Dezember, jetzt geht es wieder bergauf und da sind wir gestern...
Käse.
Sind wir gestern aber schön auf die Welt gekommen.
Zu der Playlist oder Musikwahl, ich glaube, da könnte man sich auch einfach ein Vorbild an der holländischen Liga
nehmen. Oh ja, richtig stark. Guten Tag.
DJ auf dem oder am Feld und Happy Hardcore.
Aber maximal...
Grossartig.
So, maximal bis so 10 Minuten pro... vor Abpfiff. Und nachher, finde ich, musst du so langsam so die Fans hören.
Ja, da, ja klar.
Aber so 45 so, Minuten vor Abpfiff.
Es gibt so einen Punkt zwischen dem Moment, wo alle ins Stadion kommen und dem Moment, wo alle ihr erstes Bier getrunken haben. Den musst du überbrücken, dass du die Leute dann holst.
Ja. Ja, ich verstanden.
Ich sage, 25 Minuten wäre hätt wahrscheinlich das Zeitfenster lang. Dann müsste man 45, 40 vor Abpfiff anfangen. Dann kann sich der erste Block noch ein bisschen aufwärmen. Und dann wären da, glaube ich, alle parat.
Und es ist einfach immer unhuere laut, den holländischen Stadien. Also es kommt dann noch dazu, dass einfach wirklich nur Dezibel, also Dezibel sind ganz wichtige Kennzahl darüber, wie gut die Stimmung schon vor dem Match ist.
100%, ja.
Ja,
so, der Elefant ist immer noch im Raum.
Das Spiel hat ja gut angefangen. Also irgendwie Serbe total verunsichert, komische Körpersprache, wenig Spannung, viel Unzulänglichkeiten auch in der Defensive, wo St. Gallen gut ausnützt. Ich habe gefunden, sie sind präsent in den ersten 10 bis 15 Minuten. Schiessen auch 2 Goal nach stehenden Bällen, nach ruhenden Bällen. Einmal Einwurf, einmal ist, glaube ich, ein Freistoss. Und zu dem Zeitpunkt nach dem 2-0 habe ich mir, glaube ich, sogar abgeschraubt, schiessen wir die aus dem Hohenstadion.
Ich war selten so siegessicher gewesen, wie irgendwie ab das bis zu der 18. oder 19. Minute. Das Geschehen absolut im Griff gehabt. Nicht fantastisch gespielt.
Nein.
Aber einfach mega effizient.
Ja.
Alles hat irgendwie Hand und Fuß gehabt. Man war bissiger in den Zweikämpfen gewesen, hat mehr vom Spiel gehabt. Hat den Gegner auch immer wieder überrumpeln können. Joel Mall, 1-2 Situationen können wir dort sehen, mit komischen Rückpässen, wo es den Ball gar nicht unter Kontrolle bringt, wo du viel mehr aus dem Ganzen kannst machen. Eigentlich könntest du nach 20, 25 Minuten ja nochmal 2 Goal höher führen. Und dann ist dann irgendwann der Knick gekommen, etwa um die 30 Minuten rum.
Ja, vielleicht noch ein bisschen früher sogar. Serbe kommt ein bisschen besser ins Spiel. Ist ja klar, also... Die müssen so gerne im Shooten, wenn sie so wieder shooten wie die ersten 15 Minuten, dass sich die irgendwie dann einmal sammeln und so ein bisschen mehr teilnehmen an dem Spiel. Das ist irgendwie verständlich. Dass St. Gallen nicht mehr so gerne hoch presst und hoch drauf geht, ist ja irgendwie auch verständlich, wenn du schon 2-0 vorne bist. Könntest du vor der Pause 3-0 führen, wenn sie den Ball macht. Da habe ich so in der Pause dann auch so ein bisschen gesagt, hey, ja, die hätte er noch machen müssen. Pokal hat auch noch Chancen so aus der Distanz, die der Mal dann hebt. Mit dem 3-0 wäre der Sack zu gewesen. Dann kommt es halt so, wie es so aufkommt, mit dem gefährlichen Resultat 2-0. 46 Minuten, 2-1 und nachher der Rest von der Ding, ja, müssen wir jetzt vermutlich nicht nochmal alles aufdatieren, da tut es fest weh. Jeder hat das Spiel dann gesehen. Irgendwie plätschert das Spiel dann so vor sich an. Die Penalty-Situation, kurz auf Farbe 3-2 und dann der Todesstoß Eckball 93. 4-2. Und so ist der siegessicher Sam nach 18 Minuten da, nach 97 Minuten und versteht irgendwie so die Welt nicht mehr ganz.
Ich glaube, wir müssen uns vor allem mal fragen, wie kannst du ein Match, wo du in den 80. Minuten noch 2-1 führst, schlussendlich 4-2 verlieren? Also es ist ja, ich finde da vor allem auch noch so ein bisschen sinnbildlich für den ganzen Abend. Wir gehen jetzt da mal auf Ursachenforschung. Jetzt müssen wir da gleich noch einmal von vorne. Wir sind jetzt den Match schnell durchgegangen, haben uns überlegt oder haben schnell aufdatiert, was da die Geschehnisse gewesen sind für alle, die jetzt den Match nicht gesehen haben oder vielleicht die Zusammenfassung nicht gesehen haben. Aber Niki, du hast in Quentin Tarantino-Manier hast du dir da sechs Akte von dem Match rausdramaturgiert und startest jetzt mal mit der ersten Phase, Akt Nummer 1.
The Downfall des 11. St. Gallens. Sechs Akte. Ja, ich habe sechs Gründe oder so ein bisschen versucht, so ein bisschen rauszusuchen, wieso das jetzt da nichts geworden ist. Und vielleicht auch so ein bisschen nach Chronologie dahinter. Also, wir haben es beide vorher schon angesprochen. Nach dem 2-0 ist es nicht mehr lang gegangen und dann ist der Stecker so ein bisschen gezogen gewesen. Die Intensität hat dann eigentlich wie, je länger das Spiel gegangen ist, abgenommen. Oder? Irgendwie in der Pause ist es ja noch ein bisschen rum gewesen, aber du hast schon dort gemerkt, du sehr weg und besser ins Spiel. Und auch in der zweiten Halbzeit, die Intensität ist nicht mehr rum gewesen. Wie erklärst du dir da, dass man 2-0 führt, von einem gleich sehr, sehr guten, gut gefühlten Rang, schaffst du es nicht, um 2-0 mit Intensität dann irgendwie heimzubringen? Ja, da habe ich so ein bisschen als erste Grund mal rausgesucht.
Ich sehe, dass man die Intensität von den ersten 25-30 Minuten nicht bis zu der Pause durchziehen kann. Fürs 2-0, der Gegner ist bedeutend stärker, als er gespielt hat. Also auch sehe ich, wie du es nicht in die Pause bringst. Aber wie du dann nach der Pause so dermaßen desillusioniert rauskommen kannst und jegliche Stabilität fehlt, das ist für mich doch schwierig nachvollziehbar. Aber es hat ja schon auch in der ersten Halbzeit noch 1-2 Vorkommnisse gegeben, die dazu geführt haben, dass die Mannschaft die Stabilität verloren hat.
Boah, was für?
Ja, zum Beispiel die Szene mit dem Josef Stanic.
Kiernerschütterung.
Ja, Josef Stanic, doch eine oder absolute Leader von der Innenverteidigung, wo gestern auch wieder größtenteils für mich, solange er gespielt hat, mit sehr positivem Beispiel vorangegangen ist, wo es dort eine Aktion gibt, wo er in den Ellenbogen vom Gegner reinläuft oder der Gegner in ihn reinläuft, je nachdem, wie man da will auslegen. Ich glaube, da hast du als Schiedsrichter nachher schon auch noch eine sehr dedizierte Meinung dazu. Aber ich glaube, so der Ausfall von Josef Stanic ist schon einer der Gründe, wieso es gerade die defensive Stabilität massiv nachgelassen hat.
Ja,
bist du nicht der Meinung?
Natürlich hat er einen Einfluss. Natürlich hat der Ellbogenschlag einen Einfluss. Natürlich hat die Kiernerschütterung einen Einfluss. Vielleicht hat die Kiernerschütterung auch einen Einfluss, nachher, dass sie in der 46. Minute, dass er dort zu wenig wach ist, nennen sie es so, oder halt einfach, ja, irgendwie, wenn du schon halb weggetreten bist, aber unbedingt willst du weiter shooten, dann passiert da vielleicht, dass der Ball so gegen Führen ablenkst und dann steht es halt schon 2-1 nach 46 Minuten. Ja, das sind alles Gründe, lange für mich aber nicht, um die Intensität so ein bisschen, dass die abhanden kommen ist, da einfach an dem festzumachen.
Nein, ist nicht der einzige Grund. Aber es
Argument dafür, oder?
Ich sage nur, ist eine von den Aktionen, die sicher nicht optimal gelaufen sind. Also die ganze Erklärung habe ich auch nicht. Das sind schon, wie du sagst, da spielen ja extrem viel mehr Faktoren drin. Aber da ist für mich einer davon.
Ja, da bin ich einverstanden. Ein zweiter ist für mich schon, und da würde ich schon auch wirklich, jeder, der mal geshootet hat, weiß, dass der erste Match nach einer längeren Pause, der ist halt einfach noch ein bisschen knorzig. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir 2-0 in Führung gehen, aber dass es noch ein bisschen knorzig ist, ist wie normal, oder? Jetzt hast du eine andere Mannschaft, die schon zwei Matches in dabei hat. Massen hat sich dann auch über da beklagt, zumindest. Oder einfach gesagt, du, die haben schon zwei Matches mehr dabei. Ich lasse das gelten. Ich find das schon ein Argument. So, die haben schon die Abläufe sind wieder so ein bisschen mehr drin. Du gewöhnst ja auch wieder so ein bisschen an den Liga-Alltag. Das hat uns gefehlt. Lange aber für mich allein auch nicht. Das ist vielleicht
also ist halt ein weiterer Grund dann schlussendlich.
Ein weiterer Grund.
Und auch da geht es nochmal einen weiter. Ich meine, wir haben das Winterspiel, das nicht stattgefunden hat, aber das zweite Testspiel im Trainingslager hat auch nicht stattgefunden, weil dort der Gegner kurzfristig abgesagt hat. Man hat ja dort schon gesagt, ja, man hätte es intern können kompensieren, aber dort bringst du halt auch nicht die gleiche Härte hin. Es sind doch schon zwei entscheidende Spiele, oder für die Form entscheidende Spiele, die dieser Mannschaft gefällt haben.
Ja, und dann der dritte Grund, habe ich schon auch das Gefühl, das darf man schon sagen, also die Spieler, da warte ich mehr. So nach einem 2-0 finde ich, wie muss mehr drin liegen, wie sich dann einfach sagen, hey, wir bellen jetzt ein bisschen um, wir stehen einfach defensiv noch kompakt. Offensiv, wenn sich gerade etwas ergibt, dann schauen wir mal, was passiert. Aber ja, so der letzte Funke, der letzte Wille habe ich gestern vor allem vom Lukas Görtler gesehen. Und dann bin ich schon bald mal fertig mit dieser Aufzählung, so von diesen Leader-Typen.
Ja, und Ziggy kannst du vielleicht auch noch dazu nehmen.
Ja, indem
er gut war und zwei, drei gute Aktionen hatte. Aber ja, sonst bin ich da eigentlich schon auch deiner Meinung. Und ich glaube auch, also ich sehe ja, dass unser Spielsystem oder das aktuelle Spielsystem, das die Mannschaft spielt, ist ja schon sehr viel Ballgewinn und der Ball geht direkt möglichst schnell führen vor das Goal. Das ist sehr risikoreich, das führt aber halt einfach auch sehr oft zu Fehlern und zu Ballbesitz vom Gegner. Und ich glaube, wir haben sehr erwachsen sein und die Reife von dieser Mannschaft sehr oft angesprochen in den letzten Folgen und in den letzten Monaten. Und wenn du so eine Phase hast, wo es dir überhaupt nicht läuft, dann müsstest du doch schon davon ausgehen, dass einer mal versucht, das Zepter an sich reissen und dann würdest du den Ball mal ein bisschen in der eigenen Reihe behalten.
Ich bin froh, sprichst du da gar noch schnell an. Weil ich bin mit dem Gedanken, bin ich gestern aus dem Stadion rausgelaufen, mit dem Gedanken, ich habe ein, zwei Interviews gelesen, namentlich an Roger Stilz, der sagt, ist keine Kritik jetzt an Roger, aber auch von ein,
zwei anderen.
Nachregung, genau. Aber aus dem Trainerteam jetzt schon so ein, zwei Bemerkungen, wo es heisst, du, ja, die Ostschweizer sind halt so, sie sind genügsam, sie sind gemögig. In der Winterpause so verschiedene Leute, die das einfach sagen, und nachher schaue ich jetzt schon Match an. Das war mein erster Gedanke nach dem Match. Sorry, das ist der Inbegriff von Genügsamkeit und Gemügig.
Aber so viele Ostschweizer haben wir nicht.
Nein, aber unsere Mannschaft, der FC St. Gallen, spielt. Gestern, das ist der Inbegriff von Genügsamkeit, wenn du 2-0 vorne bist und nachher lässt du irgendwie so ein bisschen, ja, lässt du das Spiel reinreissen, was du gerne müsstest und verlierst 4-2. So, das ist mir einfach durch den Kopf gegangen. Mhm. Aber du brauchst dann immer so, das hat mich genervt. So, ich habe so gefunden, die Worte fliegen einem jetzt selber so ein bisschen zum Tore. Inhaltlich bin ich ja völlig beim Roger. Ja. Wir sind wahrscheinlich in der Ostschweiz eher so ein bisschen genügsam und gemögig. Der letzte Wille und der letzte Biss fällt dann vielleicht dort und da mal ein bisschen. Aber ja, hat mich dann einfach genervt, dass es da auf dem Platz ist. Sie hätten uns jetzt müssen zeigen. So wäre wie ohne gegangen.
Dann hätte man es einfach können bei diesen Tagplatz-Zitaten stehen lassen. Und es wäre, wie für alle Beteiligten, wäre es besser gewesen. Ja, genau. Ich bin da schon bei dir, aber auch das gilt für mich nicht zu 100%. Man sagt ja auch immer in Interviews, man will mehr. Und auch ein Görtler hat sich ja geäussert an einem Tagblatt. Und es ist ja sehr viel jetzt über Titel etc. geschwätzt worden. Und man kommuniziert ja schon einen gewissen Hunger nach außen. Ich sehe da auch mit der Ostschweiz, die genügsam ist. Ja, aber die Ostschweiz ist in erster Linie auf der Ränge. So viele Ostschweiz haben wir nicht auf dem Platz. Wir haben ein deutsches Trainerteam. Wir haben sehr viele ausländische Spieler auch im Kader. Wir haben ein paar Schweizer, aber also mega viel Ostschweiz steckt da nicht drin.
Ja, nein, aber sie wollen uns anstecken mit dieser deutschen Mentalität. Also dann müssen die jetzt erstmal auf dem Platz müssen die deutsche Mentalität, weißt, so ein bisschen den Genügsamen und so wegbringen. So dann Platz ist die beste Option, um es quasi zu zeigen, hey, vertraut uns. Vertraut dieser deutschen Mentalität. So.
Es klappt dann schon, wir haben es im Griff.
Aber das ist sehr viel auch Hypothese. Es ist nur ein Gedanke, der mir nach dem Matchen durch den Kopf gegangen ist. Aber ja, du hast angesprochen, und da, auf das möchte ich zuerst mal schnell eingehen, auf den Ellbogen vom Josef Danisch. Weil wir auch genügsam sind, offensichtlich sind einfach immer noch unsere Schiedsrichter in der Schweiz. Ich hoffe, haben das Wetter genossen in Zypern. Und ist alles, also das Essen war fein in dem Trainingslager.
Sind die ein bisschen ölen vielleicht?
Keine Ahnung, was gemacht haben, aber offensichtlich nicht die richtigen Schlüsse gezogen aus dem Wintertrainingslager. Schon x entscheidet es wieder. Da ja, also ich sehe irgendwie, weißt du, es war in Vinti in Sion, glaube ich, wo das Goal aberkannt wird, dann wieder in Sion, glaube ich, Gürbic, wo man diskutieren könnte. Dann geht der Piccolo gestern in Lausanne eine Aktion für 3 Minuten anschauen, wie der Abel so ganz leicht noch geschimpft wird vor dem Goal, wo niemand, also da braucht es keinen Wahr. Ja, wo es vielleicht eher um Wahl bräuchte, wäre vielleicht bei dem Ellbogen, wo der Stanic, der kommt dann nicht, der Stanic läuft ja nicht in den Ellbogen rein. Der Stanic ist der Verteidiger in dieser Situation.
Genau.
Er steht dort. Und der Stürmer...
Es ist ein Freistoß
für Servette.
Für Servette.
Genau.
Etwa von 30 Metern oder so kommt der Flanke rein.
Richtig.
Und alle laufen, also der Abwehr raus und die Stürmer rein so.
Ja, nein. Der Stürmer, der Abwehrspieler läuft schon auch hinterher. Der Abwehr wird ja nicht rauslaufen. Der Stanic läuft auch mit hinteren, aber der Stürmer natürlich schneller, oder?
Genau, genau.
Und kommt frontal... Wirklich frontal, also der Stürmer weiß ganz genau, was er macht, haut dem Jusos Stanic Vollgas den Ellbogen ins Gesicht. So, dass der Jusos Stanic eine Gehirnerschütterung hat, so, dass er uns sehr sicher wird am Sonntag in Luzern fehlen, außer er erholt sich jetzt wahnsinnig gut, aber ihm geht es heute nicht gut. Das wird nicht angeschaut. Okay, haben wir so stehen lassen. Wer hätte mich dann Wunder genommen, wenn der Ziege den Big Safe nicht ausgekratzt hätte, und es hätte ja gewollt, ob sie es dann anschauen wäre, ob es dann aufgefallen wäre. Ja, einfach da mal so am Rande. Da hat natürlich einen Einfluss nachher auf die 46 Minuten, haben wir auch schon angetönt. Wir haben ja schon gesagt, Baldi, können es 3-0 machen, alles in Ordnung. Aber nachher plätschert das Spiel so vor sich hin.
Mhm.
Ist nicht so, dass Servette da die x Top-Chancen hat, wo wir am Zittern sind, sondern keine Ahnung.
Es ist auf beiden Seiten es wird unfassbar schlechter Fußball gesehen.
Ja, sie hat einfach geshootet. So. Aber wir haben ja schon oft so Kack-Halbzeiten gehabt und die Punkte gleich
halbgebracht. Genau. Dort habe ich, darum habe ich auch dort zu dem Zeitpunkt nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass man die Führung aus der Hand gibt. Ich bin mir immer noch relativ siegessicher gewesen. Es haben, also meines Erachtens, beide Mannschaften recht schlecht gespielt. Aber es ist halt wieder mal sinnbildlich für so ein Sonntagabendspiel im Januar. Es ist brotlos, aber schlussendlich gehst du dann ja, vielleicht gleich als Sieger oder sicher mit einem Unentschieden gehst du eigentlich vom Platz.
Ich würde sagen, ob wir jetzt eine gewonnen hätten oder nicht, ist hypothetisch. Aber ja, dann kommt die 78. Minute.
Ja.
Und also das Spiel läuft, Stevanovic sackt zusammen im Strafraum, das Spiel läuft weiter. Niemand auf dem ganzen Platz reklamiert, sieht irgendetwas.
Es ist nicht ein Genfer Armut.
Nicht ein Genfer Armut.
Nicht einmal ein Finger.
Da ist schon ganz,
das ist doch so
ganz
sinnbildlich.
Grosser Indikator dafür, dass vermutlich nichts war.
Ich verstehe das so nicht. Also, du kannst doch nicht einen klaren Fehlentscheid machen oder treffen, wenn sich nicht einer von diesen 11 Servette-Spielern plus Trainerteam am Spielfeldrand über die Aktion beschwert.
Als wahr funktioniert es, weil du hockst bei 24 Grad Raumtemperatur in der Trainerhose von einem verdammten Computer und kannst ein bisschen funken, wenn du das Gefühl hast, du, ich habe da noch etwas gesehen. Nein, es nervt mich so krass. Wirklich. Ich habe kein Verständnis mehr. Es ist Woche für Woche. Es ist ein Würfel. Und alle sagen es in der ganzen Schweiz, jede Mannschaft sagt, es ist Woche für Woche, ist es einfach Würfel. Mal verwünscht sie, mal nicht. Null Linie. Du kommst nicht raus, wenn wir pfeifen, wenn wir nicht. Wenn irgendwo der verdammte violette Zeichen auf dem Screen auftaucht, dann hast du das Gefühl, dass jetzt wieder irgendetwas passiert. Keine Sau weiss warum. Es nervt. Es nervt. Und
entscheidend ist für mich der Punkt mit keiner Linie, weil es geht auf beide Seiten.
Ja,
entweder wird nichts gepfiffen oder alles gepfiffen, teilweise im gleichen Match. Du kannst ja nicht mal mehr auf die Linie vom Schiedsrichter innerhalb des Matches verlassen. Das war ja früher dann schon immer noch so ein kleiner Indikator gewesen. Ja, heute hat er jetzt sehr viel laufen lassen und hat eine grosszügigere Linie geführt, als jetzt vielleicht der Schiedsrichter neben parallel auf einem anderen Platz. Aber es ist ja jetzt auch innerhalb des gleichen Schiedsrichter vor den gleichen 90 Minuten so oft einfach nicht nachvollziehbar, was passiert oder was gepfiffen wird.
Ja, boah. Dann der Trainer von Genf sagt nach dem Match irgendwie, er hätte es noch nicht gesehen. Absolut sinnbildlich. Immer wenn du
einen
Penalty geschenkt bekommst, hast du ihn nicht gesehen.
Hast du ihn nur da verstanden in der PK?
Nein, ist mir übersetzt worden. alle sind sich einer Meinung. Außer in dem huren Blue-Studio hockt wieder irgendein Schiri-Experte, der findet...
Ich frage mich auch, wo sie die Böcke her haben.
Ja.
Ja.
Ex-Schiedsrichter, für mich müssen wir die Diskussion gerne nicht mehr weiter, oder die Diskussion um den Penalty gerne nicht weiterführen. Es ist einfach ein Fehler.
Hey, schau, und alle, die jetzt der Meinung sind, wir haben den Match ja 4-2 verloren und es ist darum nicht eine spielentscheidende Szene. Ich finde, ihr habt einfach auch nicht so viel Ahnung.
Ja, bin ich verstanden.
Weil wenn du in der 81. Minute 2-1 führst und einem mittelgefährlichen Gegner gegenüberstehst, dann ist diese Szene wohl matchentscheidend. Wenn ich immer noch in der 81. Minute kann zum 2-2 ausgleichen, kippt das Momentum so dermaßen auf die Seite von Servet. Logisch sind die bei den letzten zwei Goals, beim 3-2 und beim 4-2, hat man auch nicht gut verteidigt und hätte dort auch mehr müssen daraus machen. Ist auch nicht nötig, dass die zwei überkommst. Aber ich verstehe halt einfach, dass irgendwann den Kopf hängen lässt, dass die anschießt.
Ja, also eben, wo ich irgendwie auch noch einen Punkt habe, ist eben, dann heisst irgendwie so, der andere, den Blue-Experten-Rats-Schiri-Experten
Bruno Grossen,
sagt dann, ja, aber eben, das ist kein... Er haut ihm den Ellbogen ins Gesicht und denkt, der hat nie geshootet, offensichtlich. Und ich habe wahrscheinlich bei den D-Junioren geshootet. Aber es langt, wenn du daheim vor dem Spiegel mal 10-mal aufgumpst und schaust, wie deine Ellbogen sich bewegen.
Wie würdest du einen Gumpen, ohne dass du mit den Armen schaffst?
Und vor allem noch einen Kopfball machen. Mit jedem Kopfball gehen die Ellbogen automatisch gegen Kinder und dann noch latscht drin rein, gibt Penalty. Ich finde es echt krass so.
Er nennt den Ellbogen da auch... ein gefährliches Werkzeug.
Ja, tut mir leid, dass wir Menschen so geboren sind.
Und was halt auch noch dazu kommt, ist, wenn zwei Spieler, die nicht gleich gross sind, auch noch unterschiedlich hoch springen, ist dann halt der Ellenbogen automatisch irgendwann auf Kopfhöhe. Da macht es halt auch nicht absichtlicher.
Jetzt sind mit den Emotionen wieder ein bisschen raus und finde, gell, es hat ja schon 10 Minuten oder 5 Sekunden vorher angefangen. Magst du dich erinnern, es hat eine Situation gegeben, irgendwie Einwurf in die Strafen von St. Gallen. Es gibt wieder einen Einwurf Genf und dann kommt der Schiedsrichter und unterbricht das Spiel. Mhm. Für locker 30 Sekunden.
Hebt sich den Finger so.
Daumen alle rauf, oder? Wenn nichts gesehen, hat ja eh schon niemand gewusst, um was das überhaupt gegangen ist. Daumen rauf, pfeift wieder an. Zum 2 Sekunden später nochmal abpfeifen und nochmal sagen warten.
Hast du nicht wollen, die Emotionen rausnehmen?
Nein, das Scheiss war, geht mir so auf den Sack. Echt, ich bin so genervt ab dem war. Gehen wir zurück auf Feld 1 und shootet einfach wieder und dann ist Goal, wenn es Goal ist und es ist kein Goal, wenn es kein Goal ist und ist einfach so der Schiri auf dem Platz entscheidet.
Wenn der Schiri den Penalty ohne war, auf dem Feld pfeift,
rege
ich mich auf, aber
ja.
Nehmen.
Ja, ich meine, er sieht den Ellbogenschlag.
Ist völlig legitim.
Ja,
völlig legitim.
Wir würden nicht diskutieren. Ich bin so viel hässiger wegen Schiedsrichterentscheid, wenn der VAR im Spiel ist, wie wenn einfach der Schiri auf dem Platz entscheidet. Da ist wirklich noch etwas... Und das Letzte ist zum Thema VAR und dann habe ich mir über den VAR genug ausgekotzt. Wir diskutieren ja jetzt sogar noch oben rein, dass man in Zukunft, dass der VAR bei Ecken und bei Gelrot auch noch eingreifen kann. Also erstens bin ich schon komplett dagegen, weil das ist das Gegenteil von dem, was alle wollen. Noch mehr VAR, noch mehr Kompetenzen für den VAR, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, bevor wir das in der Schweiz machen, bitte, Herr Wermelinger, bringen wir einfach da, was wir auf die Reihe kriegen müssen, bringen wir zuerst auf die Reihe, bevor wir in der Schweiz nur einen Ansatz von einem Gedanken haben, um einem VAR noch mehr Kompetenz zu geben. Da wäre mir ein ganz grosses Anliegen.
Ich bin 95% bei dir. Ich glaube, dass gelrote Karten mit einem VAR unter Umständen könnten helfen.
Nicht in der Schweiz.
Aber.
Nicht in der Schweiz.
Aber Eckbell.
Ja.
Also St. Gallen hat ja gestern, glaube ich, ein oder kein Eckbell gehabt. Also dort wäre es jetzt nicht so eine Thematik gewesen. Sehr, weil, glaube ich, etwa 10. Stell dir vor, der schaut das 10 Mal an.
Ja. Also, lehnt uns am Fußball. Lehnt mal wenigstens.
Lehnt uns doch shooten.
Lehnt uns wenigstens noch den Fußball. Wirklich. Wir haben ja sonst schon nichts.
Seid ihr. Packt im goldenen Käfig.
Ja, also, gut.
Ein Rückrundenstart ist schon auch ein bisschen zum Vergessen.
Ja, eben, Vogt könnte dann auch noch das 3-3 machen. Gehört ja auch noch zu der Story. Und meine abschließende Frage ist jetzt also zu Gist. Bist jetzt du mehr im Team selber schuld oder bist du mehr im Team Schiri, du Arschloch? Oder war du Arschloch?
Hey, ich glaube, es geht wie beides.
Nein, musst du jetzt entscheiden.
Ja, dann bin ich im Team selber schuld.
Bist du?
Ja, weil wenn du 3-0 in die Pause gehst, ist es gegessen.
Gut.
Ja, dann du bist Schiri, du Arschloch.
Ja, nur schon, weil ich selber Schiri bin. Und mir da... Drum, es heisst ja immer, man darf immer dann kritisieren, wenn man es selber macht. Weil wenn jetzt Oder sonst heisst es immer, ja, mach selber, mach die Jury-Ausbildung. Habe ich gemacht und darf ich da heute auch kritisieren. Und ich bin im Team, nein, das ist so entscheidend. Der 2-1 ist so entscheidend. Ich verstehe, wir haben nicht gut geshootet. Aber es ist so ein entscheidender Eingriff in so einer entscheidenden Phase, dass ich der Meinung bin, ja, dass es einfach anders rausgekommen wäre. 4-2 verloren hätten wir sicher nicht mehr.
Nein, das glaube ich auch. Ja. Hey, ja. Jetzt haben wir aber, ich bin Team selber schuld, wir haben über fehlende Intensität geschwätzt, wir haben darüber geschwätzt, dass da so ein bisschen auch an den nicht vorhandenen Spielen in den letzten Wochen mitunter hätte können liegen. Ich glaube, wenn wir jetzt da noch einen Schritt zurückgehen, seit der letzten Handelfolge sind einige Sachen passiert. Unter anderem ist auch in Winterthur ein Spiel abgesagt worden.
Mhm.
Ich finde es ja, also ich habe es grundsätzlich in der Kommunikation von sowohl Liga als auch FC Winterthur schon mal schlecht gefunden, dass man sagt, der Match ist abgesagt, weil für mich ist er verschoben. Abgesagt ist er ja an sich nicht. Und jetzt ist da aufgrund von dem gefrorenen Rasen kein, wie haben sie es genannt, Sicherheitsrisiko für die Gesundheit der Spieler oder so. Der Platz war gefroren gewesen. Wir hatten da trotz mehreren Tagen, wo es wahrscheinlich auch mehr oder weniger über 0 Grad hatte und teils auch Sonnenschein, haben wir es nicht geschafft, um in der Schützenwiese den Rasen enttauen. Auftauen ist das Wort, glaube ich. Weil dort so ein Hochhaus steht, wo halt einfach der Sonne den Weg verdickt. Und jetzt ist da, wenn man die Berichterstattung gelesen hat, ist da der ominöse Messertest vom Schiedsrichter ist da zum Träger gekommen.
Der Messertest.
Der ist in diversen Online-Plattformen ist von dem geschrieben worden. Und zwar geht es da anscheinend darum, dass wenn der Platz gefroren ist, geht der Schiedsrichter mit einem Messer, ich nehme an, das ist ein Sackmesser, auf den Platz. Und wenn die Klinge nicht mehr als 2 cm im Boden reingeht, dann ist der Untergrund zu gefroren.
Wie viel Santi?
Ich glaube 2.
2, okay.
Mhm. Dann ist der Untergrund zu gefroren und eine verletzungsfreie Durchführung von einem Fußballspiel ist nicht gewährleistet. Darum meine Frage an dich. Niki, du als Schiedsrichter, wenn du deine Taschen packst, hast du wahrscheinlich so eine Checkliste, was du alles mitnehmen. Du musst die Chucha mitnehmen, du brauchst eine Pfeife, du brauchst eine gelbe Karte, du brauchst eine rote Karte. Was für absurde Gegenstände neben dem Messer hast du sonst noch in dieser Tasche?
Machete.
Machete.
Einfach nur zur Selbstverteidigung.
Wenn die Batzen heute geklaut haben, ich abpfeifst.
Ja, weiß auch nicht. Nein, ja, ich habe den Messertest nicht gekannt. Sage ich dir auch noch. Auf das Winterding sollte ich eigentlich nicht mehr drauf eingehen. Ich glaube, da ist alles dazu gesagt worden. Lizenzen, Rasenheizung, finde ich, sollte möglich sein in der ersten Liga. Ich glaube, Vinti ist nicht böse darüber, dass das Spiel nicht stattfindet. Hat auch geheißen, dass der Schnee zum Dunstig befreit. Hat aber schon vor einer Woche lang keinen Niederschlag mehr gehabt.
Bravo.
Gratuliere. Ja. Für mich fühlt es sich jetzt einfach so an, wie ein richtig miserabler Rückrundenstart und dafür haben wir erst einmal geshootet. Und da hat halt die Winter-Experience, oder eben nicht, hat eben schon auch nochmal einen rechten Einfluss darauf, wieso dass ich mich jetzt heute Abend nach dem ersten Spiel in der Rückrunde so fühle. Und vielleicht das so ein bisschen, ja, spüre es vielleicht, ich bin geladen. Mich nervt das.
Mich nervt das auch, vor allem auch, weil nicht nur der Match nicht stattgefunden hat, sondern es führt ja auch zwangsläufig dazu, dass es jetzt eine weitere englische Woche wird geben, obwohl wir ja schon ein paar haben von denen in nächster Zeit. Und dementsprechend auch der Match nicht zeitnah nachgeholt werden. Da kann ja frühestens Mitte oder sogar Ende Februar kann es passieren. Vorher ist es sogar nicht möglich, aufgrund von GÖP und unter der Woche gegen IB. Und da hat einfach alles so ein bisschen faden Beigeschmack.
Es nervt einfach.
Es ist einfach hure
mühsam. Es nervt. Und eben, es sind so äußere Umstände, die dich zum Nerven bringen. Darum tun wir schon gut dran, um uns einfach so ein bisschen auf das fokussieren, was du kannst lenken und steuern, oder? Darum finde ich, ja, also gell, wir könnten schon drüber, ich hoffe jetzt einfach Intensität, Start, okay. Da hat jetzt nicht geklappt gest, aber am Sonntag muss ein Rechtszeichen kommen, eine rechte Gegenbewegung zu dem, was wir da zum Schluss gesehen haben am Sonntag. Übrigens, wenn ich, so können wir den Sonntag definitiv abhaken, aber wenn ich mir noch aufgeschrieben habe, da ist sowas von nicht St. Gallen-like, dass ich da in Scharen Leute sehe, die 83 Minuten aus dem Stadion laufen. Echt.
Beim 3-1.
Nach dem 3, also 3-2.
Ja. 3-2.
Ja.
Hat ich bin im C.
Ja.
Und die Sitze sind ja nicht ganz geräuschlos, wenn du aufstehst und sie klappen rauf. Mhm. Und es ist so im Takt hat es gemacht. Wie ein Maschinengewehr. Tack, 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 dreimal und rundum hat es nur geklopft und es ist alles gestanden.
Ich verstehe es ja. Es ist richtig kalt gewesen, fröschelig, ultra bitter auf verschiedensten Ebenen. Ich verstehe ja schon, dass man mit dem Gedanken spielt. Aber riesig zusammen. So, hey, genau für das steht doch St. Gallen nicht. So, wir bleiben doch bis zum Schluss, zollen dieser Mannschaft gleich noch Respekt. Wir sind immer noch Dritte jetzt, nach Verlustpunkten sogar Zweite. Also, come on.
Die Welt ist voll in Ordnung aktuell.
Die Welt ist eigentlich voll in Ordnung, aber ja, nach gestern fühlt es sich einfach, oder nach dem Rückrundestart, jetzt fühlt es sich einfach so ein bisschen anders an. Ja.
Sonntag abschliessen. Wir haben noch ein paar Sachen, zum auch noch aufschaffen, was noch passiert ist. Es hat noch einige Mutationen gegeben im Kader, aber bevor wir jetzt über die einzelnen Spieler schwätzen, hat es auch noch eine Vertragsverlängerung gegeben von Enrico Massen, von unserem Cheftrainer. Er hat den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert. Mit ihm, glaube ich, auch sein ganzes Staff. Wie findest du das?
Gut. Richtige Entscheidung. Ich finde, es braucht eine gewisse Planbarkeit und Langfristigkeit, um strukturell auch die aufzustellen. Der Umbruch, der ist schon lange passiert. Der Umbruch war sehr erfolgreich nach der Ära Zeidler. Mit der Conference League Qualifikation und jetzt dieses Jahr stehen wir auch wahrscheinlich über unsere grundsätzlichen Erwartungen da, immer noch, weiterhin. Darum, ja, der Eno Massen macht einen sehr guten Job. Es gibt kaum negative Stimmen. Das war früher noch viel lauter gewesen, so mit einfach so ein bisschen Nebengeräuschen, die du hörst. Es gibt kaum negative Stimmen zum Roger Stilz, es gibt kaum negative Stimmen zum Trainerteam.
Und die, was gibt es, gesucht?
Ja, oder sicher nicht verifiziert in Form von, das muss sagen, oh, da könnte was dran sein.
Ja, das ist einfach so das übliche Stänkern.
Ja, ja, aber das ist
Fußball. Aber da musst du können ausschalten oder
genau. Ausblenden. Ja. Darum, finde es richtig gut. Ich finde, Eno Massen und sein Trainerteam, sie sind weiterhin schon sehr klar in ihrer Idee. Die mag nicht jedem gefallen, immer auf dem Platz. Aber mir gefällt so die Geradlinigkeit und der Plan. Und ich bin einfach immer noch zu 100% überzeugt, dass sie wahnsinnig viel von Fußball verstehen. Und das ist schon eine gute Qualität von einem Trainer.
Ja, ich finde, das sollte als Trainer ja, das sollte zu deinen Kernkompetenzen können zählen können.
Aber sind auch nicht alle gleich kompetent.
Nein, und da ist es zum einen für mich entscheidend, ist Kompetenz, zum anderen aber auch doch schon die Erkenntnis, dass man nicht in allen Bereichen von dem Trainer sein gleich kompetent ist und darum gezielt Leute an die Seite holt, wo dann wie so das Skillset halt dann komplettiert und den Fächer auch schlussendlich füllt. Und ich glaube, das ist schon das, wo neben doch auch so den ganz vielen positiven Charaktereigenschaften, wo der Eno Massen mit sich bringt, was für mich dann schlussendlich auch einfach entscheidend ist, dass man da doch ein Team hat, das sehr gut eingespielt und auch zusammengespielt, oder sehr gut zusammenspielt und eingespielt ist, so würde ich sagen. Hocke.
Trade Ambrosius. Laie mit Kaufoption von 200'000 Franken. So habe ich das aufgefasst zum KSC. Hey, ja, ich glaube, wir haben entweder vor zwei oder in der letzten Folge, vor zwei Wochen oder in der letzten Folge von der Hinrunde darüber geredet, wer könnte man denn so abgeben, so, was wären die Optionen. Und wir haben sicher gesagt, eben, wahrscheinlich Stanic ist sicher eine hochgehandelte Aktie, aufgrund von dem, dass es einfach richtig gut ist. Ambrosius hat wahrscheinlich momentan wenig Leute Interesse daran. Jetzt hätte man gleich können, ja, wegbringen. Ja, das war der Hero gewesen, anfangs von dieser Saison. Gell? Stammspieler, durchgespielt. Bleibt unvergessen für seinen No-Look-Penalty in Trabzon. Ihm so oder so alles Gute, aber seine Verletzungsanfälligkeit, die er in Hamburg schon hatte, die hätte er da in St. Gallen nicht können abblicken. Wir hoffen für ihn, dass es bei Karlsruhe besser läuft.
Es zeigt ein bisschen, wie hart und unromantisch dass das Fußballgeschäft schlussendlich auch ist. Wie schnell dass man so Sachen dann auch vergisst oder einfach ausblendet. Wir haben ja dort diskutiert, wer könnte gehen, was würde man machen nach der Verpflichtung von Colin Kleine-Bäckel. Es ist darum die letzte Folge, weil er war ja schon bei uns. Und es hat dafür eine Signalwirkung haben. Und ich glaube, uns tut es weniger weh, wenn wir einen Stefan Ambrosius jetzt im Winter gehen lassen, als einen Jusos Stanic.
Jo, unbestritten.
Ich bin zwar der Meinung, dass beide in Topform auf einem sehr ähnlichen Level wären, aber die Frage ist halt einfach, ob man einen Stefan Ambrosius wieder auf das Level gebracht hätte, in einer nützlichen Frist. Und an dem zweifle ich schon.
Ja, keine Ahnung. Ich finde es dann noch schwierig, zum Stanic und Ambrosius zu vergleichen. Muss man ja auch gerne nicht. Stanic ist in dieser Achse Mitte-Mitte halt einfach schon nochmal einfach, einfach sehr wichtig, dass der funktioniert dort. Darum, ja, kleine Bekel hat man geholt. Kleine Bekel seinen ersten Auftritt hatte gestern. Viel schlechter hätte seinen ersten Arbeitstag für den FC St. Gallen nicht können laufen.
Aber kannst du es auch positiv anschauen? Also, es kann nur besser werden. So.
Ja, es kann nur, also ich habe ihn auch abgesehen von dem unglücklichen Penalty, habe ich ihn gerne gut gefunden gestern.
In der ersten Halbzeit hätte man, glaube ich, gleich noch genügend Noten gegeben. In der zweiten Halbzeit ist er für mich dann aber doch schon sehr oft durch Unsicherheiten aufgefallen und halt dann auch abgefallen.
Was sagst du zu meiner These? Ich finde, als Verein machst du, also ich sehe das Potenzial in dem Spieler zu 100%. Vielleicht hätte es einfach auch noch ein Match gebraucht, aber der muss jetzt Colin Kleine-Bäckel, bei ihm ist sehr, sehr wichtig, dass er sehr schnell sein Niveau kann, ja, kann gegen anpassen kann und dass er sich sehr schnell kann einleben kann. Ich finde, du machst ihn als Verein schon relativ schnell angreifbar, wenn du alleine ohne kommunizierte Kaufoption vom VfL Bochum machst. Dem setzt sich der Cyril May ist jetzt plötzlich zweite Garde, spielt nicht mehr von Anfang an. Dann erwarte ich halt schon, dass dem musst du einen richtig klaren Niveauunterschied sehen. So, du musst sehen, ah, okay, Cyril May, der braucht noch ein bisschen Zeit, ist jung, kommt einer von der Nase gesetzt über, so für die wichtigen Spiele, ich nenne es jetzt einfach mal so, der muss ausstrahlen, der muss klar besser sein, wie Cyril May. Gestern habe ich das überhaupt nicht das Gefühl gehabt, aber ein Goal in kleinen Bäckel hat sicher nochmal seine Chancen verdient. Aber ja, da, ich finde, machst du einfach angriffbar, weil dann kommen relativ schnell Fragen auf, den, wenn jetzt das so viel Spiel laufen würde.
Machst du dich angriffbar? Sehe ich auch so zu einem gewissen Punkt. Gleichzeitig musst du aber auch sagen, wir hätten einen Innenverteidiger abgeben. In welcher Reihenfolge, dass die Verhandlungen dann stattgefunden haben, wissen wir ja auch nicht, was da zum Zeitpunkt von einer Vertragsunterzeichnung bereits im Hintergrund in der Mache ist. Und wenn du einen Stefan Ambrosius auslehnst, musst du ihn ersetzen und das dann versuchst, um ihn möglichst gut zu ersetzen, das kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja,
aber ja, also logisch.
Du hast einen Ersatzspieler ersetzt und einen offensichtlichen Stammspieler jetzt.
Ja, aber du willst ja das Niveau vom Kader
heben.
Ja, also kannst du ja dann nicht wieder einen Reservist holen. Ich meine, wenn du die Hierarchie von der Innenverteidiger anschaust, Ambrosius ist ja dann doch auch noch hinter dem Cyril May gewesen, was die Spielzeit angeht. Dann macht es ja wenig Sinn, wenn du wieder die Nummer 5 holst. Dann könntest du ja dann auch nochmal einen von der Jugend noch holen. Also das Niveau willst du heben, das kann ich schon nachvollziehen. Ich sehe aber auch deinen Punkt. Wenn ein kleiner Bäckel nicht von Anfang an funktioniert, dann nützen auch die ganzen Vorschusslobbyern nützen halt nicht viel.
Genau. Und eben, kleine Bäckel May spielt auf der gleichen auf den genau gleichen Positionen. Ambrosius hätte hinten links wahrscheinlich eher nicht gespielt, sondern mehr rechts oder so ein bisschen als Backup vom Gal, wenn man so will. Ja, was sonst noch passiert? Fladi, das Geldschirm im Fladi, in der ersten Folge vor 2 Wochen fast spitz angekündigt. Es ist darum gegangen, wer da im ersten halben Jahr unten durch ist. Ja, ich glaube, der Fladi gesagt ihn dort im Endeffekt. So ist es auch gekommen. Scheint nicht funktioniert zu haben, St. Gallen. Vielleicht klappt es ihm. Oder vielleicht passen wir auch dann wieder besser. Ist auch schon dort gewesen. Kommt vielleicht sogar von dort, weiß gar nicht.
Ist ja also für ihn ein klarer Rückschritt. Müssen wir jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, was das für ihn sportlich heisst. Nein, ich frage mich mehr, was das jetzt für eine Signalwirkung hat. Oder was man jetzt als Sportchef mit dieser Situation macht. Weil es ist gesagt worden, Diego Besio, absoluter Gewinner von der Vorbereitung, hat ja jetzt zusammen mit dem Joel Ruiz auch einen Profivertrag bekommen.
Hoffentlich ohne.
Ich glaube, so nur 21 Vertrag, der dann
sich irgendwann umwandelt in einen Profivertrag. Genau. Hoffentlich ohne Ausstiegsklausel.
Ja, ob sie den Vogt hat, wissen wir ja immer noch nicht zu 100%. Nein, aber was heisst jetzt da? Muss man einen Vladi ersetzen? Und da sind wir ja auch wieder beim Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe. Einer geht, du musst ja dann mindestens gleichwertig musst ja den Platz eigentlich füllen. Wenn du die Möglichkeit hast, um das allgemeine Niveau von einem Kader zu heben, müsstest du das ja grundsätzlich probieren, sofern da alles innerhalb der finanziellen Möglichkeiten möglich ist. Rechnest du damit, dass jetzt da die Stürmer-Thematik nochmal ein bisschen heißer wird und dass da jetzt der eine oder andere Spielerberater auch Roger Stilz auf Kombo geschwätzt?
Nein und ja. Also, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass FC St. Gallen verfolgt in dieser Hinsicht gerade so ein bisschen Taktik. So, von allen Seiten tun es unhuren klar, wir brauchen einen Stürmer mehr. Ich glaube, das ist einfach vielleicht das ist auch die Verhandlungsposition, wo es dann einfach ein bisschen besser wird, wenn es wirklich noch konkret werden könnte. Ich glaube, wenn da einer, keine Ahnung, wenn sich da irgendwie ein Edin Džeko auf St. Gallen von ihr, wo jetzt zur Schalke gewechselt ist, ja, ich glaube, dann machst du schon die Türen auf und bietest mal einen Kaffee an. Dann redest du mal mit ihm so ein bisschen. Ich glaube, so etwas könnte schon noch passieren. Ich glaube nicht, dass man unbedingt aktiv werden muss. Also so den brutalen Handlungsbedarf sehe ich nicht. Im Sturm, so, ich glaube, mit Diego Besio, Alessandro Vogt, Balde, Witzig, der vorne spielt, Efe Kehle, wenn er dann vielleicht auch wieder so ein bisschen aufstrebend ist, kannst du das schon machen.
Kevin Chobot ist wieder zurück. Man könnte auch Stürmer spielen.
Hat er auch schon wirklich schon wieder zurück ist? Also, er ist einfach wieder auf der Kontingenzliste. Trainieren haben wir jetzt noch nicht gesehen mit dem FC St. Gallen.
Ja, aber er ist auf der Kontingenzliste.
Ja, da tust du einfach mal drauf. Für ihn such mal eine Lösung auf jeden Fall.
Aber aktuell ist er zurück? Nein. Trainiert er nicht?
Der trainiert nicht aktuell beim FC St. Gallen.
Aber wäre eine Option so? Nimmt aktuell einen Platz auf der Kontingenzliste ein? Hat er schon Stürmer gespielt?
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass er spielen wird. Ich bin eben da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich sage, wir müssen schon noch mal einen Stürmer holen. Ich glaube, wir haben auch schon über das geschwätzt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in der Breite von der Qualität nicht langt. Ich würde es begrüßen, wenn wir den Vladi ersetzen und versucht, einen Stürmer zu holen, der so gut ist, wie man sich den Vladi eigentlich vorgestellt hat.
Da oder ein Sechser?
Ja.
Oder wieso dein Take mit dem Daschner auf 6 ist vergeben, der hat sich jetzt schon auch eher bewahrheitet, wie als schlechter Take ausgestellt, finde ich.
Ja.
Ich finde, Daschner geht auf dieser 6er-Position irgendwie so unter.
Geht unter und ist halt, und das ist für mich wirklich der entscheidende Punkt, ich sage, ich würde dem Daschner nicht die Fähigkeit absprechen, um die Position zu spielen. Ich sage einfach, uns fehlt der eins weiter vorne. Die individuelle Qualität, so die entscheidenden Momente und die Genialität, die er halt jetzt sehr oft gezeigt hat in der Hinrunde, ist halt einfach viel gewinnbringender für uns, wenn das unmittelbar vor der Abwehr vom Gegner passiert und nicht vor dem Mittelfeld vom Gegner.
Ich hätte gerne so, da würde mich richtig hypen, wenn man so einen Diakité in Topform und nicht verletzt auf dieser Position hätte, wie zu früher, da wäre so richtig geil. So ein Tanker dort hinein, wo jeder Zweikampfgefühl gewinnt, jeden Ball am Mann bringt. Das wäre geil. Dream on.
You dreamer, du.
Ja, aber das ist so ein bisschen da, wenn ich... Ja, das ist wahrscheinlich, sind so ein bisschen die zwei Baustellen, wo man sich wahrscheinlich auch beim Verein noch ein bisschen Gedanken machen.
Ja, und da ist ja auch schlussendlich... Das sind ja Themen, wo man schon länger drüber redet. Das ist ja jetzt auch nichts wahnsinnig Neues.
Hey, was machen wir mit dem Koni Faber? Unser allerliebster Handstand-Ausverteidiger, Kopfstand, Liegestütz... Was machen wir mit dem Burst? Der spielt bei Dresden nicht mehr. So, der hat im ersten Spiel schon auf der Bank gewesen nach der Rückrunde. Jetzt am Wochenende gegen Magdeburg nicht mehr im Kader.
Böse Zunge behauptet, er ist im Turmverein neu.
Ja, scheint so. Vielleicht hat er mehr Zeit. Nein, aber der ist offiziell ausgelehnt bis im Sommer. Aber ich denke mir dann so, du, ich sage jetzt, wenn du den Platz bis 12. Februar oder 14. Februar auf der Kontingenzliste frei hast, und man niemand mehr holt und er gleichzeitig bei Dresden nicht spielt, dann holen ihn doch zurück. So, vielleicht kannst du ihn bei uns, ist sicher einfach ein Spieler, ich sage nicht, dass der einfach die Startelf ist, aber sicher einer, der in einer 80. Minute auch mal noch reinwerfen
kann. Hast du irgendwelche Gründe gehört, wieso er bei Dresden nicht spielt?
Nein.
Da weil es ist ja schon,
bin ich zu wenig vernetzt.
Ist ja schon sehr, sehr überraschend an sich, weil er ja, glaube in der Hinrunde praktisch jeden Match von Anfang an gestartet, so wie ich das im Kopf habe. Ich bin darum überrascht. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, wo du mir da geschrieben hast, hat es mich doch eher überrascht. Es könnte ja verschiedene Gründe haben, oder? Es könnte ja zum einen sein, dass etwas vorgefallen ist intern, weiß ja nie. Aber zum anderen könnte es halt schon sein, dass gewisse Gespräche geführt werden. Ich würde jetzt da nicht Gerüchte beführen, aber das hat es ja schon jemand gegeben, dass ein Spieler nicht im Kader war aufgrund von Gesprächen.
Also sie haben halt einfach noch Dresden, hat noch einen geholt auf dieser Position. Das hat er halt dort wie bitter.
Ja, aber nicht im Kader ist schon als Stammspieler dann nachher so
ja, komplett, speziell,
komplett
ja.
Rausgefallen. Hey, ich glaube schon, seine Intensität, die er auf den Platz gebracht hat, habe ich schon immer sehr gerne gehabt.
Also ich finde nicht, dass er einen St. Gallen Strick zerrissen hat, bis jetzt, Kuni Faber. Sehr sympathischer
Spieler ist nicht, aber er ist einer, der immer gegangen ist. Wenn er auf den Platz kam, ich habe das Gefühl, es ist doch immer so läuferisch und kämpferisch, immer in Ruck durch die Mannschaft gegangen.
Ich habe noch nicht das Gefühl, dass Deno Massen der grösste Fan ist von Kuni Faber. Wieso solltest du ihn nicht abgeben im Sommer? Weißt du, wenn du findest, so, da ist wirklich der gefällt mir, der Junge, und der, mit dem muss ich nicht noch arbeiten. So, wenn er das grosse Potenzial in Kuni Faber gesehen hätte, dann, und auf ähnlichem Level wie der Fandermärsch, dann hättest du ihn nicht abgeben auf Dresden. Aber ja, das ist mir einfach aufgefallen. Auch noch einer von uns, ein Laie, irgendwo in Ostdeutschland. Mal schauen, wie es dort weitergeht.
Da hast du gesagt, ein bisschen arbeiten. Der Junge hat noch Potenzial. So jung ist der Kuni Faber gar nicht mehr. Der ist nämlich schon 28. Aber da ist gerade eine wunderbare Überleitung, weil ich habe etwas Kleines vorbereitet für dich.
Hey.
Wir haben jetzt sehr viel da über unsere Spieler und über unser Kader geschwätzt. Und ich würde jetzt einfach gerne mal schauen, wie gut dass du die Spieler wirklich kennst.
Scheiße. Ja, ist gut. Also, hau raus.
Wir machen jetzt ein Quiz. Ich sage dir 7 Spieler vom FC St. Gallen. Und du musst immer sagen, wie alt das sind. Und du hast insgesamt über alle 7 Spieler verteilt, hast du 7 Jahre, wo du daneben liegen darfst.
Okay.
Also wenn du 7 oder weniger Jahre daneben liegst, kumuliert, hast du das Spiel gewonnen. Wenn du mehr als 7 Jahre insgesamt daneben liegst, dann hast du das Spiel halt verloren.
Gut.
Verstehst du die Regeln?
Ja.
Gut. Dann fangen wir an. Wie alt ist der Carlo Buchalfa?
Oh, das ist aber schon... Carlo Buchalfa ist wieder so ein giftiger. Isaac, der ist... 25.
Der Carlo Buchalfa ist 26 und das wäre schon mal das erste Jahr.
Das ist in Ordnung. Eins kann ich ja mitnehmen bei 7 Spielen.
Hast du noch 6? Ja, kannst eigentlich immer 1. Ja.
Ja.
Spieler Nummer 2. Wie alt ist der Lawrence Adizigi?
Der Lawrence Adizigi, der wird bald 30, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, er ist noch nicht 30. Ich sage, er ist 29.
Das ist korrekt. Yes. Spieler Nummer 3. Wie alt ist... Ein ehemaliger Vize-Captain, der aktuell auch nicht bei uns im Aufgebot ist. Wie alt ist der Jordan Quintilla? Ah, das ist korrekt.
Haben wir jetzt überlegt, ob 31 oder 32, weil... Ja, aber...
Der älteste Spieler im Kader.
Mit 32. Krass, oder? Früher hat es immer noch so einen 37-Jährigen. Da haben wir schon den Leitwolf.
Wie alt ist der Jordan Quintilla? Wie alt ist der Aliou Baldé?
Der Aliou Baldé? 23.
Auch das ist korrekt.
Yes! Stark, ein Lauf.
Auch neuerdings wieder bekanntlicherweise auf der Kontingenzliste ist der Kevin Chobot.
Aha.
Wie alt ist er?
Der glaube ich, der da irgendwie so ein bisschen... Nullerjahrgang. Ich sage, der ist 25.
Heieiei, der ist 25. Absolut mit Bravour, wo du bis jetzt da durchmarschierst. Überraschst mich, ehrlich gesagt, positiv.
Ja, ich bin selber überrascht.
Aktuell verletzt. Behar Nesiri. Wie alt ist er?
20.
23.
Behar Nesiri ist schon 23?
Der Behar Nesiri ist jetzt gerade, ich glaube, am 6. Januar oder so, ist der 23 geworden.
Ach krass. Man hat das Gefühl, Behar Nesiri, du da so ein Bayern-Nachwuchs, kommt so zu St. Gallen, geht man ja zu Wild, der muss ein Jung sein. So. Ja, krass. Und wir haben ja bei uns am Tisch gesehen, dass einfach wirklich noch blutjung aus.
Trotzdem ist da Strike
2, 3
und 4.
Ja, krass.
Jetzt darfst du halt, ja mal, also könntest du 4 Jahre daneben liegen. Da liegst du hoffentlich nicht beim Christian Witzig.
36. Nein, der Christian Witzig, der hat 26.
Der Christian Witzig ist tatsächlich 25.
Wird aber 26 da, ja.
Er ist schon Nein, ich glaube am Januar Geburtstag.
Christian Witzig.
Witzig. Schnell überbrücken. Ich habe...
Ja, ich finde das schnell raus. Ich sage, Christian Witzig ist 26.
Der Christian Witzig ist 25. Er hat nämlich am 9. Januar Geburtstag. Ja, also gut. Er wird sehr lang noch nicht 26.
Ja, ich glaub, fast
sehr lang. Also so eigentlich viel weiter von 26 kannst du fast nicht weg
sein. Sehr ein ehrlicher 25-Jähriger.
Uhuere. Eigentlich noch auch sehr ein unerfahrener 25-Jähriger sogar. Ja, aber trotzdem, du hast nur 5 von 7 Fälschers gehabt. Also darum herzliche Gratulation. Sie haben da Minispiel haben Sie gewonnen, Herr Koster.
Yes! Hinten raus auch in Olom.
Kennen wir ja.
Ist mittlerweile in St. Gallen einfach auch so eine Tradition seit gestern Nachmittag. Nein, okay, ja, bin froh. Darf ich, habe ich mich da können, zertifizieren als offizieller Hörnler.
Ich bin auch Gott froh, wenn ich keinen neuen Podcast-Kollegen suche.
Stell dir vor, ich wäre jetzt bei 23 Jahren gelandet. So. Wäre verrückt gewesen. Dann hätten wir hätten es nicht geschnitten und hätten auch den Shitstorm mit über mich müssen gehen lassen.
Und ich hätte jetzt da gerade das Bewerbungsfenster geöffnet.
Gutes Spiel. Danke fürs Vorbereiten.
Gern.
Und ich würde noch schnell einhaken, wenn wir gerade beim Rötlen sind von Jahren. Vom Alter. Hast du das Gefühl, wie alt ist der Alessio Besio?
Der Alessio Besio?
Der ältere Bruder von Diego.
Da habe ich gerade letztens gelesen. Der ist 21.
Er ist 22.
Scheiße.
Ah, nein, du hast recht.
Ja, recht,
er
oder?
Er wird erst 22.
Morgen.
Im März. Nein, im März wird er 22. Haben wir aufgeschrieben. Wird erst 22. Der Bursch, der
dem geht läuft's. Auch ab. Dummy.
Ja.
Ein Hattrick gemacht.
Ja, vor einer Woche, dieses Wochenende, haben sie verloren gegen Wien Wiesbaden. Er spielt beim SC Verl. Mhm. Und ja, vor einer Woche, das war mein einziger Aufmunterer gewesen, fußballtechnisch am Samstag gefühlt. Bei dem Wintersamstag, meine ich, Hattrick gemacht, ja. Auch einen, und ich einfach sage...
Vertrag läuft aus im Sommer.
Ja.
Ich glaube, für die Bundesliga lange zum noch nicht.
Ja.
SC Verl ist doch dritte Bundesliga. Bedeutend schlechter, oder der Niveauunterschied zu der Bundesliga ist doch schon sehr gross. Ja. Sind wir auch gespannt, was dort passiert. Ich glaube, der braucht einen Zwischenschritt.
Sehr schön. Ich glaube, wir schauen noch ein bisschen führen, oder? Jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde beieinander. Etwas habe ich noch.
Ja.
Etwas habe ich noch. Es ist ja... Ich mag mich erinnern, wo wir mit Hörnli angefangen haben. Das ist jetzt 2 Jahre her.
Es ist ziemlich genau 2 Jahre her. Ja, ich hätte jetzt aber das Jubiläum erst in 2 Wochen wirklich so rausgepersont, weil da wäre ja dann die 50.
Genau. Ich würde noch einen ganzen Anfang zurück, magst du noch erinnern, Sam, bevor wir die allererste Folge aufgenommen haben, ist da die grosse Pressekonferenz mit der Entlassung, alles aus uns gekommen und wir so, nein, scheiße, jetzt müssen wir den Podcast machen und jetzt müssen wir über so etwas gerade reden. Das geht doch nicht, oder?
Ja, nun, ist es so ein schwieriger Start.
Ein schwieriger Start.
Wir haben es uns auch angehört in der ersten Folge.
100%ig. Es ist mittlerweile recht unterhaltsam, dass wir da nochmal reinhören.
Gott. Aber
für andere, nicht für uns. Auf jeden Fall, ja, alles Utah ist ja dann auch viel hin und her diskutiert worden. Und wieso ist das so in Ungnade gefallen in St. Gallen? In St. Gallen hat man sich aber auch nicht geäussert dazu. Er fängt dann an, Interviews geht dies, das. Und nachher lese ich da so ein bisschen in den letzten 2 Wochen. Ja, bei GC ist plötzlich der Sohn. Der Schwager ist auf der Lohnliste, die Mutter sei nicht auf der Lohnliste, da hat er dann auch noch mit Nachdruck müssen sagen, der alles Sutter.
Mutter?
Die Mutter sei dann also nicht auf der Lohnliste, egal, ja, da hat er, oder die Frau, weiß gar nicht, nein, ist glaube die Mutter gewesen. Vielleicht für all die in St. Gallen, die sich ab und zu mal noch vorgestellt haben, wieso es denn der alles Sutter nicht mehr beim FC St. Gallen ist, könnte im Fall sein, dass da gewisse Zusammenhänge gibt zu früheren Tätigkeiten vom Alles Utter beim FC St. Gallen. Irgendwann kommt die Wahrheit immer ans Licht und das ist ein schöner Teil von der Wahrheit, dass in St. Gallen eben auch plötzlich Leute aus dem Umfeld vom Alles Utter auf der Lohnliste gewesen sind, wo man sich gefragt hat, was machen die eigentlich auf dieser Lohnliste? Ja, Klammer zu.
Ja, tue ich da noch Klammern auf, wenn du so ausschweifst,
ja.
Für alle die Hörnlis, wo ein bisschen etwas mit Fußball und Wirtschaft gleichzeitig am Hut haben und vielleicht auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind. Der FC Schaffhausen sucht aktuell einen CEO auf LinkedIn und man kann sich mit dem Schnellbewerbeverfahren, das LinkedIn ja anbietet, kann man sich auf die Stelle bewerben.
Hat Spock?
Schaut es euch doch mal an.
Hättest du Bock?
Nein.
FC Schaffhausen? Nein. Nein?
Uhren nicht.
Nicht für dich? Gut, aber du hast dann viel mit Wirtschaft zu tun.
Ich hocke ab und zu gerne in der Wirtschaft. So.
Da, ich glaube, da langt Schaffhausen.
Da musst du auch noch wissen, wo das einen Monat und einen Rival gibt, ja, dass das Stadion eine Kunststraße hat und das ab und zu gerne in einer Wirtschaft hockst. Und dann hast du, ich glaube, schon 5 von 8 Kriterien hast du
schon erfüllt. Ja. Sehr starker Tag mit dem Wirtschaftstag.
Wo ich geschaut habe, hat es erst 2 Bewerbungen gehabt, übrigens.
Echt?
Ja. Ich glaube, also, das ist nicht so beliebt.
Im Bewerbungscounter, dass du weißt.
Ja, bei LinkedIn siehst du eben, wie viel dass ich direkt über LinkedIn beworben habe.
Aha. Gut, ich finde direkt über LinkedIn bewerben auch wirklich, nebst dem, dass LinkedIn eh schon die nervigste Plattform von allen ist, finde ich über LinkedIn direkt bewerben, würde ich wahrscheinlich anders machen.
Ich finde auch, von einem Geschäftsführer sollte man sich, darf man ein bisschen mehr hoffen bei der Bewerbung, außer das Schnellbewerbeverfahren.
Habe ich das Gefühl. Ja, nun, okay, schauen wir sportlich noch ein bisschen führen. Meiner Meinung nach stehen jetzt, bis wir das nächste Mal hören, das ist, für, ja, ist kapitale Zeit. Und ich würde jetzt auch nicht überbewerten und bin gleich bei dem Schluss gelandet, dass es kapital ist.
Also, ja, erläutern, komm.
Sonntag, unhure richtungsweisend, da Luzern auswärts. So, kannst du dich sammeln, bist jetzt angekommen in diesem Rückrundenmodus, hat es gelangt, die 4 Kisten, die du kassiert hast, zum Ankommen in dieser Rückrunde. Ich bin gespannt, ob jeder die Rivalität mittlerweile so annimmt, wie man sie sollte annehmen, dass man keine dreckige Niederlage mehr einstecken gegen den Verein. Wer Sturm sät, oh nein, andersrum, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Oder? Also wir haben jetzt zu viel giftige, nervige, ganz bittere Niederlagen gegen Luzern müssen einstecken. Und es ist langsam so ein bisschen Zeit, um ja, das dann einmal ein bisschen heimzahlen. Darum hätte ich da am liebsten so einen dreckigen Auswärtssieg. 95. 2-1.
Penalti noch
war. Penalti noch war. Ellbogen im Gesicht gewesen. Genau, so etwas ja schön. Nein, natürlich nicht. Und dann...
Ja, Capitale wird aber dann der Match drauf.
Also, das bisherige Highlight von dieser Saison.
Ich glaube auch. Flutlichtspiel, Mittwochabend, Dienstagabend, halbe 9 oder 9.
Halbe 9.
Super vorbereitet.
Also, zu so korrekt sagen, es ist der Mittwochabend am 8:30 der GÖF Viertelfinale.
Genau, gegen den FC Basel. Vor heimischer Ring. Wir haben alle GÖF-Spiele bis jetzt, wo der FC St. Gallen gehabt hat, im Kanton St. Gallen stattgefunden, die Saison. Finde ich auch.
Das Finale könnte man auch mal zu Gallen machen, hätte zumindest keinen Kunststrasse. Ja. Aber ja.
Nein, zurück zur Ernsthaftigkeit. Ein Ziel, das man vor der Saison ja ausgerufen hat, ist, dass man im Göb mindestens bis ins Göb-Finale kommt. Das heisst, Basel muss gebodigt werden. Ob da jetzt glanzvoll oder mit einem dreckigen Sieg passiert, wie der, den wir gegen Luzern hoffentlich fahren, ist eigentlich scheißegal im Göb. Gleich muss der FC Basel daheim schlagen. Es wird schon sehr lange mobilisiert, auch von Seiten Verein, dass da Billen gekauft werden.
Also, dass man es kaufen kann, dass es ein Stadion ist, dass es da Plätze hat.
Ja. Nein, aber es ist ja schon bedeutend mehr beworben worden als andere Spiele mit der Alles-oder-Nichts-Kampagne, die man gestartet hat. Da geht es ja jetzt glaub, auch darum, wer hat für allfällige zukünftige Göppspiele dann ein Vorkaufsrecht. Ja, also wer ein bisschen sich mit dem halbwegs bewandert ist, was der Göpp-Modus angeht, weiss, dass da nicht mehr so viele Spiele kommen und dass man dann da, wenn es die Möglichkeit gibt, zum Billen kaufen, sicher davon würde profitieren. Also ich hoffe, der Kübel wird ausverkauft. Und da ist dann für mich doch schon so ein richtig, richtig wegweisender Match bis jetzt die Saison.
Ja, also da ist einfach, wie du es gesagt hast, ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Aber ja, wenn du halt irgendwie sagst, jetzt gegen Luzern verlierst und nachher verlierst der Göpf-Viertelfinale gegen Basel auch noch, dann ja, ist die Luft aus dem grossen Heißluftballon relativ schnell aus.
Ja.
Andersrum, gewünscht in Luzern, dreckig, 2-1, dann daheim souveräner Sieg. 2-0 gegen Basel. Die haben auch englische Woche, jetzt diese Woche spielen noch daheim gegen Pilsen, am Sonntag spielen sie daheim gegen Thun.
Auch nicht ganz so einfach.
Auch nicht ganz so easy. Also die haben schon ein Programm, dann schon Mittwoch wieder gegen uns. Also die haben auch voller englische Wochen. Darum, also unsere Chancen sind intakt.
Absolut.
Die Ausrede, englische Woche gibt es nicht.
Ah, die haben jetzt im Moment einfach fast alle.
Ja, die haben einfach alle. Wir haben vielleicht halt noch einmal mehr. Die würde ich eh nicht mehr hören. Und ja, dann, also ich freue mich jetzt wirklich, in 2 Wochen gibt es einiges zum Besprechen mit diesen Richtungsweisenden und eben sogar All-or-Nothing-Spiel. Lassen wir damit Vorhersagen jetzt für den Moment. Ich habe keinen Bock. Mag nicht.
Resultat-Tipp?
Ja, würde es da nicht voraussagen. Ich habe nicht so Lust.
Nein, habe ich auch nicht so Lust. Eins habe ich noch. Wir haben ja von so blutleeren Auftritten haben wir jetzt heute noch geschwätzt. Hey, und das ist ein Thema, das für mich recht mühsam ist, weil es mag, glaube ich, niemand so die blutleeren Auftritte. Und wir haben da also eine gewisse Ankündigung, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Weil blutleere ist ein Scheiß, wenn es passiert. Wenn wir halt auch einfach niemandem wünschen, dass kein Blut rum ist. Und wir können da unsere erste offizielle Hörnli-Partnerschaft können wir da verkünden. Wir spannen zusammen mit dem Blutspendezentrum St. Gallen, weil wir da eine gute Sache finden, was da passiert, weil wir es wichtig finden, dass Leute in Not, die auf Blut angewiesen sind, von hoffentlich vollen Kühlschränken sind da wahrscheinlich, können profitieren. Und wir wollen an dieser Stelle einfach mal sagen, dass ihr in Zukunft vielleicht irgendwo mal noch das Logo vom Blutspendezentrum seht oder das ein oder andere Mal auch von uns auf allfällige Aktionen von dieser Organisation hingewiesen werdet. Und dass ihr jetzt wisst, wieso es da passiert, haben wir euch jetzt da auf dem Weg schon mal wollen informieren.
Sehr schön. Mit dieser blutleeren Ankündigung.
Blutvoll. Blut ist halt voll. Besser als blutleer. Ja, also schon, liegt doch auf der Hand.
Genau. Ich freue mich auf die Kooperation, auf die Zusammenarbeit, für eine gute Geschichte, sinnstiftend. Blut hat immer Platz im Hörnli. Da können wir uns jetzt den ein oder anderen Gag überlegen, gell? Den ein oder anderen Blutgag, der braucht ein bisschen.
Stellt euch auf gute, aber auch schlechte Wortspiele.
Sehr schlechte Wortspiele. Und stellt euch darauf ein, dass ihr unsere zwei Wochen wieder gehört, wenn wir das nächste Mal am Stammtisch hocken. Dann wieder mit Gast. Wir wissen, es war jetzt die ein oder andere Folge ohne Gast gewesen. Das hat teilweise Gründe gehabt und teilweise auch nicht. Heute hat es Gründe gehabt,
yes.
Aber wir können euch versprechen, wir haben sehr spannende Gäste vor in den nächsten zwei Folgen, wenn es denn soll klappen. Und sind gespannt. Danke euch fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif und denkt dran. Hopp St. Gallen.
Hopp St. Gallen.
Hörnli, der St. Gallen Fußballstammtisch von Fans für Fans. Mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag, dort, wo du Podcast hörst.